Falcon 9 is in startup.
Dragon is in countdown.
FTS is armed for launch.
Under a minute now, the FTS, the flight termination system, has been armed.
Dragon, SpaceX, go for launch.
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug.
In dieser Episode bei Turtles und Tiny Talks.
Kannst du dich an den 30. Mai vor 5 Jahren erinnern und an den Flug des Weltraumdrachens, Michael?
Ja, da meinst du sicher Endeavour, der erste bemannte Drachen im Weltraum?
Genau den, Michael. Das Space Dragon 2 Raumschiff mit der Seenummer C-206. Die damals erste bemannte Weltraummission eines privaten Raumfahrtunternehmens.
Ja, Robert Behnken und Douglas Hurley waren da mit in der Kapsel und das war sicherlich ein ganz wichtiger Meilenstein für SpaceX von dem Multiunternehmer Elon Musk.
Ich dachte mir, wir sprechen da einmal in der heutigen Episode darüber, denn das war ja in der Tat ein Paradigmenwechsel, dass die USA und ihre NASA plötzlich ein privates Unternehmen beauftragt und zertifiziert haben. Die Eroberung des Weltalls galt ja lange als rein staatliches Privileg, wenn wir mal von den endlosen Satelliten im All absehen.
Das klingt doch gut, das ist ein super spannendes Thema und es brauchte ja auch einige Anläufe wirklich, bis es dann auch geklappt hat. Die Vision und die Pläne von Elon Musk gehen aber viel weiter, der Mars ruft.
Und wir bekommen Wettbewerb an der Mobilitätsfront. Flixtrain macht bald der Deutschen Bahn Konkurrenz mit grünen Hochgeschwindigkeitszügen und die Weltraumnation Bayern macht bald Elon Musk Konkurrenz mit der Söderwan, garantiert nicht grün lackiert.
Schauen wir mal, aber wahrscheinlich eher nicht, dafür vielleicht mit Werbeaufklebern von McDonald's an der Kapsel. Aber lass uns keine Zeit mit Gags auf Kosten des großen bayerischen Ministerpräsidenten verlieren und direkt in die Episode einstarten.
Ich merke schon, seit Dorothee Beer Weltraumministerin ist, bekommt das Thema eine ganz andere Ernsthaftigkeit und die Flugtaxis vielleicht eine zweite Chance in der Schwerelosigkeit.
Ja, die Doro, die ist natürlich seit jeher großer Fan von den Flugtaxis und ich denke mal, davon können wir beide ausgehen, dass das jetzt richtig mit neuem Schwung unterfüttert wird und harte Konkurrenz natürlich für den Bro von Donald Trump. So oder so, wir starten den Countdown.
Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
Herzlich willkommen zur Episode 181 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Oliver Schwarz und mit mir im Studio ist wieder mein Co-Host Michael Gebert.
Ja, und auch von mir natürlich hallo und willkommen in unseren ja heiligen Hallen, wollte ich schon sagen, ja, zu dieser Episode 181, bei denen wir alle unsere Hörerinnen und Hörer natürlich sehr willkommen heißen und es ist Freitag, der 30. März.
Und wir gratulieren deshalb auch allen Geburtstagskindern und freuen uns sehr, dass Sie, liebe Hörer, mit uns in das Wochenende starten.
Und dann auch noch mit einem sehr spannenden Thema. Genau vor 5 Jahren ist es hier und da war dann der große Zeitpunkt, dass das private Weltraumunternehmen SpaceX im Auftrag der NASA die Space Dragon 2 erfolgreich ins All gesendet hat.
Ich habe Fragen, Michael, viele Fragen. Und du bist ja unser Metaverse- und Weltraumexperte. Berichte uns doch einmal, wie es überhaupt zu der Mission kam und welchen weiten Weg SpaceX zurücklegen musste, um dann am 30. Mai 2020 erfolgreich abheben zu können.
Sehr gerne, Oliver. Ja, SpaceX, das ist ja mittlerweile, denke ich, weltweit ein eingeführter Markenname wie fast kein anderer, wurde 2002 von Elon Musk gegründet, damals aber eher belächelt als bewundert, muss man sagen. Wie so oft, wenn natürlich verrückte Sachen gegründet werden. Und die Idee, ein privates Unternehmen in den Weltraumbereich dort und aktiv zu bringen, klang damals für viele wie ein so ein typischer Musk-Moment. Größenwahnsinnig, visionär oder auch beides. Aber was dann folgte, ist dann schon wirklich fast Drehbuchstoff für Hollywood. Denn Musk investierte aus seinen PayPal-Vergangenheit, da hat er doch einiges an Geld gemacht, über 100 Millionen Privatvermögen in Dollar und das in ein Projekt, das dreimal kurz vor dem Aus stand. Der erste Raketenstart 2006 gescheitert, der zweite ebenfalls und beim dritten Mal explodierte das Ding sogar in der Luft. Ja, das Team war am Boden, finanziell wie mental. Und dann kam Flug Nummer 4, Falcon 1. September 2008 ein Erfolg und der Wendepunkt. Ohne diesen vierten Start, und es war wirklich auf Messerspitze dort gestanden, und ein darauf folgendes NASA-Auftragsvolumen von 1,6 Milliarden US-Dollar für 12 sogenannte Versorgungsflüge zur ISS, der Internationalen Raumstation, gäbe es heute kein Starlink, keine Marspläne, keine bemannten Flüge. SpaceX war ja praktisch über Nacht von einer Garagenfirma, bei der alles in die Luft geflogen ist, zu einem ernstzunehmenden Player aufgestiegen. Und heute mehr als 10.000 Mitarbeiter in einer sogenannten SpaceX-Community mit eigener kleinen stadtartigen Zügen, über 15 Milliarden Dollar Umsatz, Tendenz steigend und vor allem eine Innovationsmaschine mit einer Kultur, die mit der klassischen Luft- und Raumfahrtunternehmen kaum bis überhaupt nicht mehr vergleichbar ist. Denn die bauen dort, testen und explodieren und lernen daraus. Das Motto heißt Move Fast and Break Things, nur eben mit Raketen. Und dann im Jahr 2020 kam das Jahr, in dem SpaceX Geschichte geschrieben hat, denn die erste bemannte Weltraummission eines privaten Unternehmens und an Bord eben die beiden NASA-Astronauten, die kamen direkt von der NASA, Robert Behnken und Douglas Hurley und ihr Raumschiff, die Crew Dragon. Seriennummer C206, liebevoll Endeavour genannt. Und das war dann nicht nur technischer Fortschritt, sondern es war wirklich für alle, die sich mit Raumfahrt dort beschäftigt haben, auch ein Paradigmenwechsel. Denn jahrzehntelang war bemannte Raumfahrt ja exklusiv Sache von Staaten. NASA, Kosmonos, ESA und plötzlich dockte ein privat entwickeltes, autonom fliegendes Raumschiff an die ISS an. Man kann sich vorstellen, die entsprechenden Leute in der ISS, wie sie rausgeschaut haben, sagen, was ist denn jetzt das für einer, der da andockt? Den haben wir doch vorher nie gesehen. Und auf den Touchscreens statt analogen Schaltern, ich erinnere mich noch ganz gut, ein Interface, das dann aussah wie aus dem Film Interstellar. Also da war schon viel Hollywood dabei. Und was man überhaupt kaum mitbekommen hat, ist, dass alles wurde in gerade mal nur 6 Jahren zur Flugreife gebracht. Also zum Vergleich, nur mal für die lieben Hörer und Hörerinnen, ein Boeing entwickelt seit über einem Jahrzehnt an dem bemannten Starliner und bisher ohne Crew-Einsatz.
Und das war ja, glaube ich, auch der Grund, Michael, warum dann die NASA, die eigentlich ja vorhatte, Aufträge an Boeing zu geben, dann letztendlich SpaceX zertifiziert hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich finde das wirklich super spannend, aber vor allen Dingen diese Dimensionen bekommt man ja in der Tat gar nicht mit. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass SpaceX so viele Mitarbeiter hat und schon so einen Umsatz macht. Das ist eine Dimension, die man sich wirklich kaum vorstellen kann. Da machen wir gleich weiter, Michael, und sprechen dann sicher auch über Mars-Pläne für eine Mars-Besiedelung nach unseren Sponsorenhinweisen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von LivePR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de/info.
What it took to bring something back from orbit, which is a very difficult thing to do. Usually when something comes in from orbital velocity, it burns up in a big fireball. So, but going from Dragon version 1, we want to take a big step in technology, really create something that was a step change in spacecraft technology. And some important characteristics of that are the ability to land anywhere on land propulsively. So that's one of the things that Dragon version 2 will be able to do. So you'll be able to land anywhere on Earth with the accuracy of a helicopter.
Sie hören die Episode 181 der Turtles und Tiny Talks und wir sprechen heute über das Weltraumunternehmen SpaceX und wie es dazu kam, dass vor genau 5 Jahren die erste bemannte Weltraummission mit der Space Dragon 2, die erste eines Privatunternehmens, abgehoben ist, erfolgreich in Richtung zur Weltraumstation ISS. Und Michael, was ich mich da frage, wir haben schon drüber gesprochen, es gibt dann immer Tests, es gibt Rückschläge, es gibt Raketen, die explodieren. Ich habe, glaube ich, in Erinnerung, dass so eine Kapsel nur 5-mal eingesetzt werden darf und dass es dann immer wieder neue Generationen gibt. Kannst du da uns nochmal ein bisschen abholen, wieso diese Zyklen sind, dass man sich einfach da mal auch diese Investitions- und aber auch Sicherheitsdimensionen vorstellen kann?
Ja, also es ist natürlich ein Sicherheitsthema, da hast du völlig recht. Also zum Beispiel diese Wiederholungspionier wie jetzt SpaceX ist klar mit der Crew Dragon Kapsel, also Dragon 2, ist der einzige, der komplett wiederverwendbare bemannte Raumkapseln im Einsatz hat. Und die Zulassung, das hat was mit Zulassung von der NASA zu tun, die ist genau, wie du gesagt hast, bis zu 5 bemannte Missionen pro Kapsel. Wissenschaftlich, aber auch unbemannte Missionen sind höhere Zyklen. Da sind die Sicherheitsanforderungen definitiv geringer.
Die haben auch so eine Kapsel, die, glaube ich, eine Transportkapsel ist, die nicht für Menschen vorgesehen ist.
Genau, weil Elon Musk hatte ursprünglich ja von 10 Flügen pro Kapsel gesprochen, die aber eben jetzt mehr als Langzeit- oder Langfristziel ist und die NASA bleibt da definitiv noch konservativer. Man muss sagen, dass ja nach jedem Flug wird diese Kapsel komplett überholt. Also ob jetzt Hitzeschild, Fallschirm, Systeme, Elektrik, alles wird geprüft, ausgetauscht und upgedatet. Also die Kapsel kann man sagen, ist wie eine Kernsanierung nach jedem Flug, um auch Software, Hardware hier auf den allerletzten Stand zu bekommen. Dann gibt es, wie du gesagt hast, so eine Art Frachtversion, die nennt sich Cargo Dragon und die ist auch aktuell auf 5 Stück bzw. 5 Einsätze limitiert und da wird aber weniger ausgewechselt. Da wird sozusagen Teile des Hitzeschilds und diese Trunk Section, quasi der Kofferraum von dem Ding, die werden dann häufig nur einmal benutzt und dann wieder beim nächsten Mal vollständig modular ausgetauscht. Das sind wirklich mittlerweile, dadurch sind es auch so viele Mitarbeiter, man muss sich ja fast schon wie eine Automobilproduktion vorstellen, die werden schlichtweg modular immer wieder ausgewechselt. Da sagt einer, Modul XY ist kaputt und tschack, kommt dieses neue Modul rauf. Ne?
Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die NASA sich selber, das ist ja auch schon länger her, so aus dem Rennen genommen hat? Das klingt ja so ein wenig, wie wenn jetzt bei der Reform der Deutschen Bahn am Ende überhaupt gar kein DB-Zug mehr fährt und dann das Verkehrsministerium notgedrungen sowieso Flixtrain beauftragen muss. Also wie konnte es dazu kommen? Ich meine, klar, der Wettlauf ins All, dieser Wettstreit mit der Sowjetunion, das war dann alles irgendwann nicht mehr da. Die Kosten sind hoch, auch klar. Aber die Kosten sind jetzt ja keinesfalls geringer, wenn man ein privates Unternehmen beauftragt. Wann hat man sich denn dazu entschieden, die Weiterentwicklung bei der NASA so zurückzufahren? Und was sind die Schwierigkeiten? Weil ich glaube, sie wollen es ja wieder hochfahren, wieder ins Rennen zurückzukommen.
Ja, man muss es, glaube ich, von zwei Richtungen anschauen. Einmal gibt es das Thema, wie du gesagt, Budget. Das andere ist aber auch ein politisches Thema. Also man muss sich vorstellen, 2011 ist der Zeitpunkt, an dem das Space Shuttle-Programm beendet wurde. Und das war ganz klar ein Bruch ohne Plan B. Denn nach über 30 Jahren wurde das Programm eingestellt und der Grund war zu hohe Kosten. Denn, jetzt bitte festhalten, über $1 Milliarde pro Flug und dann noch zwei katastrophale Unfälle. Das war einmal die Challenger 1986. Und die Columbia 2003. Und dann stand die NASA, man könnte wirklich sagen, plötzlich ohne eigenes bemanntes Transportsystem da und musste US-Astronauten mit den russischen Sojus zur ISS schicken.
Ja, die sind zuverlässig.
Genau, und das war natürlich, sagen wir mal, für die amerikanische Seele dann nicht unbedingt optimal. Die Kosten dafür waren $80 Millionen pro Sitzplatz an Russland. Und die entsprechenden Kernprobleme war, es gab Nachfolgeprojekte, die Constellation, das war Orion und Ares, die waren aber massiv über Budget, haben unterperformt und wurden dann von der Politik mehr oder weniger abgeschossen. Und das politische Zickzack war, man muss sich vorstellen, wir haben ja mehrere, sozusagen, das sind ja immer 4 Jahre Präsidenten, dann werden die zweimal maximal gewählt, sind wir bei 8 Jahren. Und NASA ist ja kein unabhängiges Unternehmen, sondern eine staatliche Behörde, die ist unter Kontrolle des US-Kongresses und jeder Regierungswechsel brachte damit dann auch neue Prioritäten. Also zum Beispiel Bush wollte zum Mond, Obama wollte zum Mars, Trump will zurück zum Mond, Biden macht einen Spagat dazwischen. Und dieser Kurswechsel kostete dann auch immer Zeit, Geld und natürlich Glaubwürdigkeit am Ende des Tages. Und damit hat in diesem Paradigmenwechsel die NASA eine neue Rolle für sich identifiziert, mehr die eines, ja, wie eine Art Dirigent, der eben nicht mehr Solist ist, sondern so eine Art Regisseur oder Generalunternehmer. Denn die steuern halt die großen Missionen wie Mars Rover, James Webb, Artemis. Die schreiben dann auch die Millionenprojekte aus. Also die werden ja jetzt nicht nur SpaceX automatisch zugeschrieben. Da gibt es ja noch andere mittlerweile private Anbieter, ob jetzt zum Beispiel den Mondlander für Artemis. Und aber auch die Hardware kommt dann von externen kommerziellen Partnern. Also die NASA selber ist nicht verschwunden. Sie hat einfach nur sich neu definiert und die Rollen gewechselt.
Wir haben im Vorfeld der Sendung über ein spannendes Vertical Farming Projekt gesprochen in einem ganz anderen Kontext. Und da fällt mir jetzt wieder eines, da glaube ich, Elon Musk auch so eine Art Vertical Farming auf dem Mars plant, als Grundlage sozusagen für eine Besiedelung. Und bei ihm, wir machen ja jetzt heute keine Elon Musk-Folge, sondern es geht ja um diese historischen Momente, aber trotzdem lohnt es sich ja mal, so die Antrieb dahinter, die Vision zu betrachten. Und ich glaube, bei ihm ist das ja so maßgetrieben. Vielleicht zum Abschluss, da die Zeit ja auch schon etwas voranschreitet, wenn du uns nochmal so ein bisschen abholst, warum er SpaceX gegründet hat, was so seine Vision ist, weil er macht so Dinge ja meistens immer mit einem großen Traum, einem großen Plan dahinter. Jetzt nicht nur rein kaufmännisch, da ist jetzt eine Lücke bei der NASA, sondern ich glaube, für ihn ist das ja schon ein Steigbügel für diese Mission Mars. Oder liege ich da falsch?
Ja, man muss natürlich immer unterscheiden, Oliver, was sagt er, was denkt er? Ich sag mal, in der Recherche kann man natürlich nur immer verlässliche Quellen darauf finden, was hat er gesagt auf den verschiedenen Konferenzen und wie konstant sind diese Aussagen. Und da muss man ganz klar sagen, eine Aussage, die dieses Unternehmen seit Gründung 2002 in einer extremen Prägnanz und aber auch Konstanz weiterträgt, ist, dass er aus zutiefst idealistischen Gründen sagt, der fast schon philosophischen Motivation heraus diese Firma gegründet hat. Und zwar, er will die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies machen.
Wow.
Das klingt nach Science Fiction, ist aber genau das, was Musk eben in den Keynotes, in den Strategiepapieren immer wieder wiederholt. Und wenn man das jetzt mal fundiert einordnen möchte, journalistisch oder als Podcaster, dann sind es da verschiedene Motive. Motiv 1 wäre so eine Art Life Insurance Policy for Humanity, nennt er das. Das heißt also, falls eine Katastrophe die Erde trifft, entweder Asteroideneinschlag, Supervulkan, menschengemachtes Desaster, dann gibt es da draußen zumindest noch eine Mission, eine Art Kolonie, die dann wie eine Lebensversicherung für die Zivilisation funktionieren könnte. Eine Art Backup des leisten können. Genau.
Für die, die dann ein Ticket haben, die Netzkarte, die Bahncard
genau,
von SpaceX.
Genau, genau. Die Deutschlandcard wäre dann die Marscard, genau. Und wenn du die hast, dann darfst du da also auf dieser Backup-Festplatte für die Menschheit mitsurfen. Das andere ist schlichtweg auch, Musk war frustriert als Motivation von dem langsamen Tempo der staatlichen Raumfahrtagentur mit dieser Vision. Und er hat sogar versucht, 2001 eine ausgemusterte russische Rakete zu kaufen, um eine Minimission zum Mars zu starten. Das war der Projektname Mars Oasis. Und jetzt kommen wir zu deinem Vertical Farming, was nicht ganz richtig ist, aber zumindest mal so in die Richtung geht, eine kleine grüne Pflanze auf dem Mars zu pflanzen und damit dieses Interesse und den Medienhype aufzuleben lassen. Aber diese Raketenverhandlungen sind dann gescheitert und hat dann halt gesagt, na gut, dann baue ich halt in klassischer Musk-Manier, dann baue ich halt die Raketen selber günstiger und besser.
Im Beispiel, was du ja eben hattest, wenn die NASA selber 1 Milliarde pro Space-Shuttle-Flug bezahlen musste, waren ja die 80 Millionen für einen Sitzplatz bei den Russen ja eher ein Schnapper. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die ausgemusterte russische Rakete so teuer hätte sein können, dass es sich lohnt, es selber zu entwickeln. Aber das ist Geschichte. Und witzig auch, dass diese eine Pflanze ja in dieser Inszenierung bei mir schon zum Vertical Farming auf dem Mars geworden. Aber das braucht es dann natürlich trotzdem, wenn dann da mal eine größere Anzahl von Menschen unterkommt.
Absolut.
Super spannend. Vielen Dank, Michael, für die vielen Informationen. Und ich glaube, der eine oder andere von uns träumt jetzt vielleicht doch mal wieder, wie es denn sein würde, mal in den Weltall zu fliegen und von oben herunterzuschauen. Und vielleicht bekommen wir noch alle die Chance, wenn dann aus München der Linienflugbetrieb losgeht.
Ja, das wäre natürlich super. Also wir werden berichten. Wir bleiben dran für unsere Hörerinnen und Hörer.
Bis dahin und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks.
Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.